Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf mich zuerst ganz herzlich bedanken für die Einladung und beginne dort, wo eigentlich der Fettstoffwechsel beginnt. Man geht immer davon aus, dass das eigentlich was sehr Triviales ist, dass man Cholesterin und Triglyceride bestimmt, vielleicht noch das HDL und das LDL dann errechnet und dass man dann eigentlich schon fast der Fettstoffwechsel-Experte ist. In Wirklichkeit ist der Fettstoffwechsel etwas sehr Diffiziles, sehr Kompliziertes und ich befasse mich nach guter Schulung durch den Professor Wittheim seit 30 Jahren mit dem Thema. Und ich kann Ihnen versichern, ich verstehe noch, wenn es gut herkommt, 30% der gesamten Thematik. Also es ist relativ diffizil. Das, was aber im Zentrum steht, ist, dass dann, wenn wir Fett natürlich mit der Nahrung aufnehmen, wir schon einmal einen ganz entscheidenden Schritt in Fettstoffwechselstörungen hineingehen. Also wenn wir zu viel oder falsches Fett zu uns nehmen, haben wir das Problem, dass dieses Fett natürlich auch resorbiert wird und dann nur sehr wenig am Anfang direkt gleich in der Blutbahn, also diese Kilomikronen, diese riesen Fettpartikel abgebaut werden, ein bisschen eine geringe Menge, aber der Großteil dieses Fettes geht zur Leberzelle und wird dort umgebaut in das eigentlich einzige Lipoprotein, das ist das VLDL-Triglyceride. Und das messen wir im Wesentlichen im Labor, wenn wir Triglyceridwerte bestimmen. Und das, was da jetzt dann passiert ist, dass diese VLDL-Triglyceride extrem rasch metabolisiert werden beim Stoffwechsel gesunden, ist nach 15 Minuten bereits die Hälfte wieder abgebaut. Und das passiert aber nur dadurch, wenn wir uns das anschauen, das ist so ein Lipoprotein, also dieses VLDL, der Hauptenergieträger, dass hier ununterbrochen freie Fettsäuren abgespalten werden und dass damit dieses Lipoprotein immer kleiner wird. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann sehen Sie, dass in diesem Lipoprotein generell, also immer wenn wir Fettpartikel, Energieträger synthetisieren, immer auch Cholesterinester dort mit eingepackt werden. Und es passiert jetzt nichts anderes, als dass einfach diese Partikel immer kleiner werden, weil die Triglyceride darin verschwinden. Das sind die Energieträger und es wird letztendlich aus jedem VLDL, also aus jedem triglyceridreichen Lipoprotein, wird das sogenannte LDL-Cholesterin, was wir ein bisschen etwas für Hormonsynthese und andere Zellsynthese zum Beispiel im Körper benötigen, aber es wird in überschießender Menge produziert und muss dann wieder zurück zur Leberzelle gebracht werden, dort über den LDL-Rezeptor aufgenommen werden, wird abgebaut zu Gallensäuren, die dann in den Darm ausgeschieden werden. Also im Wesentlichen bestimmen wir aus einem Lipoprotein einmal Triglyceride im Labor, wenn noch viele Triglyceride drinnen sind, aber aus jedem dieser Partikel entsteht letztendlich dann etwas, was cholesterinesterreich ist. Und wenn man sich das anschaut, wir haben jahrelang also in der Werbung die sogenannten Diätmargarinen gehabt. Und die Patienten oder die Bevölkerung hat diese Diätmargarinen in großen Mengen zu sich genommen, weil sie einfach davon ausgegangen sind, es würde ihren Fettstoffwechsel nicht beeinträchtigen. Diätmargarinen haben sie deswegen geheißen, weil keine Cholesterinester drinnen waren. Aber wenn Sie sich den Modus und den Mechanismus wieder vorstellen, dann wissen Sie, dass natürlich jedes dieser Lipoproteine zur Leber geht und dann primär in ein energiereiches Partikel umgewandelt wird und aus dem entsteht dann wieder das LDL-Cholesterin. Und was vielfach nicht bekannt ist, ist, dass zwar die Triglyceride, die sehr hoch energetisch sind, das heißt, das sind die Kalorien, was wir uns zuführen, Cholesterinester können Sie in Kilo eigentlich essen, es wird zwar Ihre Gefäße ruinieren, aber es sind keine Kalorien in diesen Cholesterinestern drinnen. Wenn ich das Thema habe, schwere Hyperlipoproteinämie, dann tue ich mir schon sehr schwer, weil ich nicht weiß, nach was soll ich es quantifizieren. Sind es die Laborwerte, die wir herannehmen? Ist es ausreichend, wenn wir Gesamtcholesterin bestimmen, LDL-Cholesterin bestimmen? Sehr häufig wird heute der Parameter, jetzt geht leider die Maus nicht mehr, doch jetzt geht es wieder, Non-HDL-Cholesterin bestimmt. Das hat diesen Vorteil, dass wir dann im Labor Cholesterin bestimmen, Triglyceride bestimmen und das sogenannte Non-HDL-Cholesterin und was wir dann abziehen, entspricht relativ genau dem, was die atherogenen Lipoproteine sind. Das ist das LDL-Cholesterin. Nachweis genetischer Defekte hat der Professor Wittholm schon angesprochen. Und natürlich, was jetzt relativ neu dazukommt, ist, dass wir immer mehr lernen, dass es viele Patienten gibt, die ein Problem haben mit einem neuen Lipoprotein, dem sogenannten LPKNA, was auch extrem atherogen ist und zu dem ich dann noch komme. Was ganz wesentlich ist für uns, ist immer die Familienanamnese. Man hat lange hier ein Programm verfolgt, wo man gesagt hat, schützt die Kinder, weil komischerweise in der Regel die Nachkommen etwa 8 bis 10 Jahre früher atherosklerotische Komplikationen ausprägen, sodass wir einfach einen höheren Druck haben, viel, viel früher bei den Angehörigen nachzuschauen, sind sie in einem Risikokollektiv. Und wenn so ein Risikokollektiv mal identifiziert ist, dann kann man das sehr, sehr frühzeitig beraten und viele additive Risikofaktoren mit herausbringen. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir bei allen Kindern, die uns oder Jugendlichen, die dann bei uns vorgestellt werden, weil sie derzeit relativ schwierig irgendwo unterzubringen sind, dann sagen wir denen, dass sie normalgewichtig sein sollten, sie sollten Sport betreiben, sie sollten Ernährungsexperten werden und sie sollten natürlich nicht rauchen. Und wenn man das den Kindern vor Augen führt und sagt, du hast es ja gesehen, dass es deinen Eltern mit 40 schon mit dem ersten Herzinfarkt, dass das durchaus etwas sehr Gravierendes war, dann erreichen wir natürlich bei diesen Kindern sehr häufig, durchaus auch im Langzeitverlauf sehr viel. Der Nachweis atherosklerotischer Läsionen ist durchaus diffizil und sehr häufig ist es so, dass schwere Hyperlipoproteinämien dann diagnostiziert werden oder dass man sagt, ein LDL von 140 ist bei diesen Patienten bereits extrem atherogen, weil es bereits schwere Gefäßläsionen indiziert hat. Wenn man noch einen Cholesterinwert geht, dann wissen Sie, dass derzeit der mittlere Cholesterinwert in Österreich 243 ist. Und wenn man jetzt 50 HDL im Mittel abzieht, dann können Sie sich ausrechnen, dass wir im Mittel 190 LDL haben, sodass das natürlich ein Parameter ist, der relativ schwer zu quantifizieren ist. Ja? Das, was ich hier in diesem Dia noch dazu genommen habe, ist, dass wir natürlich Therapieoptionen brauchen, die relativ aggressiv Cholesterin senken können. Das heißt, wenn wir eine Substanz einsetzen, die 15-20% LDL-Cholesterin reduziert, werden wir also keine therapeutische Option für ungefähr 80% unserer Myokardinfarktpatienten haben. Eines, vielleicht kann man nochmal zurückgehen, wenn man sich das anschaut hier, dann sehen Sie, dass sehr häufig es so ist, dass Infarktpatienten erstmalig ins Krankenhaus kommen und dann am nächsten Tag wird Cholesterin abgenommen und dann sagt man, schaut, der hat eigentlich ein schönes Cholesterin. Was aber nicht bekannt ist, oder in vielen Stellen nicht bekannt ist, dass während eines Myokardinfarktes das LDL sich halbieren kann. Und bei diesem Patienten wird natürlich dann LDL-Cholesterin nicht mehr nachkontrolliert, fälschlicherweise. Und die Patienten gehen hinaus und sagen, na, diesen Risikofaktor habe ich nicht. Wahrscheinlich war es das geringe Übergewicht oder der etwas erhöhte Blutdruck, was mir das Gefäßproblem beschert hat. Und solche Patienten werden oft erst beim zweiten Infarkt dann adäquat diagnostiziert. Wenn Sie sich das anschauen, dann sehen Sie, die Familienanamnese ist für uns immer zentral. Das, was wir noch dazu machen an Diagnostik, ist natürlich ein EKG, ein Echo, eine Ergometrie, wobei wir bei der Ergometrie immer das Problem haben, dass ungefähr oder sehr, sehr viele unserer Risikopatienten nur 50% Ausbelastung erreichen oder sogar darunter und dann natürlich die wegen Beinschwäche die Untersuchung abgebrochen wird und dadurch sehr häufig ein falsch negatives Ergebnis vorgetäuscht wird. Ganz oben noch, was man noch erwähnen sollte, Sie wissen, dass es bei Frauen, die eher atypische Angina-Pectoris-Symptome haben, im Mittel 5 bis 7 Mal länger dauert, bis wir zur richtigen Diagnose kommen als bei Männern. Noch eines, warum das Echo gerade bei Fettstoffwechselstörungen so interessant ist. Es ist so, dass das erhöhte LDL-Cholesterin und das erhöhte LPKNA-atherosklerotische Läsionen an den Herzklappen, also bevorzugt an der Aortenklappe, bewirken. Und bei Patienten, die über 60 Jahre alt sind und mit einer Aortenklappenstenose manifest werden, ist also die häufigste Ursache diese Fettstoffwechselstörung. Und das sollten wir immer irgendwo natürlich, wenn wir solche Patienten betreuen, mitbringen. Hier sehen Sie dann ein Bild von einem, was wir jetzt relativ häufig durchführen, weil wir nicht so viele Interventionsplätze haben bei diesen schweren Hypercholesterinämien, führen wir Coronar-CT-Untersuchungen durch. Und Sie sehen, das ist das typische Bild eines Hypercholesterinämikers, wo man dann sieht, dass nicht eine Läsion irgendwo ausgeprägt ist, sondern dass teilweise die Gefäße oder der gesamte Gefäßbaum multipelste Läsionen aufweist, sodass man sich hier ausrechnen kann, dass auch wenn wir hier an einer Intervention vielleicht mit irgendeiner Aktion, einem Stent intervenieren, das vielleicht nicht ausreichend ist, weil natürlich die Anzahl der Läsionen hier eine Intervention schwierig macht. Letztendlich ist aber für uns immer noch am aussagekräftigsten und am wesentlichsten, weil wir dann auch die Möglichkeit zur Intervention haben. Das ist das, wenn wir dann bei diesem Patienten eine Koronarangiographie durchführen und aus diesem Fundus heraus akquirieren wir einerseits viele Patienten für die Fettstoffwechselambulanzen und auf der anderen Seite natürlich sind wir im Langzeitverlauf darauf angewiesen, dass wir immer wieder das nachkontrollieren und alles machen. Sie sehen hier noch einmal ein Bild von einer Carotis intima media dicke. Ich wollte Ihnen in diesem Zusammenhang nur eines zeigen, dass bereits eine ganz geringe Zunahme dieser intima media dicke. Sie sehen, dass da geht es um Zehntel Millimeter, ja, bereits zu einer Verdreifachung der Herzinfarktrate führt, sodass wir natürlich hier sehen, wenn wir an der Carotis gerade bei Kindern sehen, dass es hier zu einer progredienten Erkrankung kommt, dass wir dann sehr, sehr frühzeitig, sehr aggressiv gezwungen sind, auch koronar wesentlich genauer nachzusehen. Und wenn wir unsere Patienten hernehmen, die an der LDL-Apherese sind, würden wir es gar nicht anders machen können, als dass wir durchaus auch im Alter von 7, 8 Jahren bereits Koronarangiographien durchführen. Und bedauerlicherweise sehen wir sehr häufig, dass wir hier schon Läsionen aufweisen. Wenn man sich jetzt anschaut, ist natürlich die Zielwerterreichung ein ganz wesentliches Thema, weil wir wissen, wenn wir ein bisschen Cholesterin absenken, dann bringt es eigentlich fast gar nichts. Ja? Wir brauchen also Medikamente in der Regel, wenn Sie sich wieder diese 243 Milligramm pro Deziliter Gesamtcholesterin, der Durchschnittswert in der österreichischen Bevölkerung vorstellen, dann können Sie sich sagen, wenn das LDL 190 ist, brauchen wir schon eine Substanz, die zumindest um 50% absenkt. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir immer noch mit einem leichten Statin oder gering wirksamen Statin beginnen müssen, mit einem Generikum. Es wird jetzt besser, weil immer mehr Statine generisch werden. Ja? Aber natürlich, wir haben das Problem, dass diese Patienten, wenn wir sie mit einem Statin behandeln, ungefähr 3 bis 4 Wochen brauchen, bis wir sehen, was dieses Medikament überhaupt bewirkt. Das heißt, also wir brauchen eine komplette Packung, um abschätzen zu können, wann eine Dosiserhöhung oder wann eine Therapieergänzung möglich ist. Wenn Sie also jetzt den Patienten einstellen auf ein Statin, dürfen Sie aber nach Gesetz in Österreich oder wenn Sie die Refundierung durch die Krankenkasse brauchen, haben Sie erst die Möglichkeit, einmal im Quartal dürfen Sie ein Cholesterin und ein LDL bestimmen. Also müssen Sie schon 3 Monate den Patienten insuffizient behandeln, um dann überhaupt dann einen Laborwert zu haben, der es Ihnen ermöglicht, dass Sie die Therapie erhöhen. Das ist ein Riesenproblem. Wenn man sich anschaut, dann sind die Triglyceride in Österreich zu fast 85% immer mit einem latenten Diabetes assoziiert. Also Hypertriglyceridämien sollte primär immer die Abklärung in Richtung Diabetes, eventuell auch in Richtung Alkohol erfolgen. Wenn Sie aber Triglyceride behandeln wollen, gehören dort die Fibrate hin. Immer dann, wenn Sie aber ein LDL-Cholesterin-Probleme haben, ist das die Domäne der Statine. Sie sehen, es gibt noch ein paar andere Sachen, was man heute einsetzt. Das Ezetimibe, das ist dieses, was eher den Einbau der Fette in die Darmwand blockiert. Das ist noch eine Substanz, die 10-15% LDL-Cholesterin senken kann, hat noch eine gewisse Bedeutung von den ganzen Sachen. Wenn man sich jetzt anschaut, dann ist es so, dass wir natürlich Risikokollektive definieren. Und anhand der Risikokollektive können wir sehr viel lernen. Sie haben vielleicht das einmal gehört, es gab eine sogenannte 4D-Studie. Da hat man Diabetikern, die niereninsuffizient waren und die bereits an der Dialyse waren, hat man Statine gegeben und man hat dann diese Leute 3 Jahre nachverfolgt und in diesen 3 Jahren sind sowohl in der Währunggruppe als auch in der Therapiegruppe mehr als 50% der Patienten verstorben und es war in der Prognose kein Unterschied. Also haben viele daraus geschlossen, dass wir in diesem Risikokollektiv die Patienten, die nierenerkrankt sind, und nierenerkrankte Patienten haben in Österreich ungefähr 1 Million Patienten, dass man die nicht mehr für ihre Fettstoffwechselstörung behandeln muss. Und das ist natürlich der völlig verkehrte Ansatz. Es wurden dann an vielen Dialysestationen und Nephrologien die Statine, die wir mühsam aufgebaut haben, dann alle wieder abgesetzt. Gott sei Dank haben wir das jetzt wieder rückgängig gemacht. Und wenn Sie sich das anschauen, wenn Sie rechtzeitig mit der Behandlung beginnen, dann sehen Sie, dass auch ein nierenerkrankter Patient ja, die Chance hat, seine Gefäßkomplikationen durch eine Behandlung seiner Fettstoffwechselstörung natürlich wesentlich zu reduzieren. Das ist das, was bei Fettstoffwechselstörungen erreichbar ist. Und Sie sehen, dass der Effekt bei Risikopatienten wesentlich deutlicher ist. Und genau das Gleiche kennen wir ja von den Diabetikern. Wenn Sie natürlich warten bei einem Diabetiker, bis er einen Infarkt, einen Insult und eine schwerste PAVK ausgebildet hat, dann ist es sinnlos, dann mit einem Statin zu beginnen. Sondern Sie müssen dann, wenn das Risiko identifiziert ist, wenn Sie etwas erreichen wollen, müssen Sie frühzeitig beginnen. Dann ist aber die Effektivität, Sie sehen, dass das sind 55%, dass eben mehr als jeden zweites Major Vascular Event sind dann natürlich verhinderbar. Ganz kurz nur zur Diät, ich will nicht darauf eingehen. Es ist aber so, dass Sie selbst im New England 2013 noch publizieren können, dass natürlich die richtige Diät sehr viel erreichen kann. Und wir hier bei den Fettstoffwechselstörungen, gerade wenn Sie LDL-Apherese-Fortbildungsvorträge hören, dann hören Sie immer, dass das bei einer familiären Hypercholesterinämie die Diät um 9% oder 10% des Cholesterin reduzieren kann. Dann sagt man, wenn der 400 Cholesterin hat oder 400 LDL hat, 10% weniger sind 360 LDL-Cholesterin. Diese Absenkung ist philosophisch und bringt nichts. Was aber immer vergessen wird, dazu zu sagen, wenn solche Patienten Diätfehler machen, dann sehen Sie plötzlich, dass nach dem ersten Diätfehler eigentlich kaum etwas passiert. Wenn Sie aber Diätfehler an Diätfehler reihen, dann ist es durchaus so, dass diese Patienten nicht 400 LDL haben, sondern plötzlich 600 LDL haben. Also dass der Anstieg dann bei Diätfehlern ein so katastrophal ist, dass natürlich dann die therapeutische Intervention und alles, was wir primär machen, darauf abzielt, dass wir natürlich die Lebensstilmodifikation, das vernünftige Herangehen an die Erkrankung dürfen. Und wenn Sie sich das anschauen, das waren auch fettmodifizierte Diäten und das war dann diese Mittelmeerdiät, wo man dann noch Olivenöl oder mit Nüssen das ergänzt hat, dann sehen Sie durchaus, dass in einem Zeitraum von 5 Jahren enorm viel erreichbar ist. Wir haben jetzt also in den letzten Jahren wirklich ein Waterloo bei der Therapie der Fettstoffwechselstörungen erlebt. Sie alle erkennen das Tridepthiv, das war die Nikotinsäure mit den Laropebrand, im Prinzip einen Prostaglandin-Inhibitor. Mittlerweile wissen wir, dass zwar die Laborwerte nach oben gehen, dass wir schönere HDL-Werte haben, dass es aber nach 5 Jahren absolut nichts gebracht hat, was die kardiovaskuläre Mortalität betrifft. Sie haben sicherlich jahrelang immer wieder diese Fischölkapseln und die hochgereinigten Präparate gehabt, die was angeblich die Herzrhythmusstörungen so drastisch reduzieren. Jetzt wissen wir, dass das nicht stimmt. Sie haben heute schon einmal gehört, das Mipomersen, das ist ein Apolipoprotein B, das ist der Eiweißkörper, was außen herum am LDL ist, die Synthese blockiert. Und damit wird natürlich wesentlich weniger atherogene Lipoproteine, also sowohl LPGNA als auch LDL gebildet. Diese Substanz ist jetzt vor 3 Wochen aus allen klinischen Studien herausgenommen worden, weil es einfach so schwere Hepatopathien gibt, sodass dieses Medikament schon wieder weg ist. Wenn Sie sich anschauen, was das gebracht hätte, nicht, da war das sehr vielversprechend, aber es gibt es einfach nicht mehr. Das war ein Präparat, um das ich mich sehr, sehr lange bemüht habe. Das war das Eplerenon, ein modifiziertes Schilddrüsenhormon. Wenn man sich das wieder anschaut, bis zu 40% LPGNA-Senkung, LDL um 30% gesenkt. Ja, war in großen klinischen Studien, ist nicht nach Österreich vergeben worden, das Präparat nach ungefähr 4 Monaten eingestellt, weil schwere Knorpelschäden aufgetreten ist. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, dann kommen wir noch zu den Cholesterolester-Transferinhibitoren. Das sind sehr, sehr potente HDL-Cholesterinsteigerer. Ja? Aber Sie sehen, am LDL passiert relativ wenig. Die erste Substanz von der Firma Pfizer ist schon wieder vom Markt, hat eine höhere kardiovaskuläre Mortalität auf Basis einer Hypertonie erzielt. Das, was der Professor Wittalm schon angesprochen hat, das sind diese neuen Substanzen, die jetzt länger sich schon halten und vielversprechende Ergebnisse liefern. Die machen nichts anderes, als dass sie eigentlich dann, wenn der LDL-Rezeptor in die Zelle hineingeht und damit das Cholesterin mitnimmt, wird nicht nur das Cholesterin hier abgebaut, sondern auch der LDL-Rezeptor zerlegt. Und das wird durch diese Substanzen blockiert und die gehen sehr rasch wieder an die Oberfläche und damit können sie durchaus um 50-60% das LDL-Cholesterin einfach durch eine Beschleunigung des Abbaus senken. Das ist etwas, was jetzt in klinischen Studien seit längerer Zeit läuft. In Österreich gibt es noch Kapazitäten, also wenn wer Interesse hat, kann er mich durchaus anrufen, dann kann man so etwas weiterbringen. Es bleibt natürlich eine ganz kleine Gruppe über, wo nichts wirkt, wo sehr, sehr frühzeitig schon schwere Gefäßmanifestationen auftreten oder wo nach einem Infarkt eine Gefäßprogression, also die Progression der atherosklerotischen Läsionen nicht herangibt, dann kann man immer noch daran denken, dass man LDL-Apheresen durchführt. Und Sie sehen, dass einem jungen Patienten, der primär beim Professor Wittalm in Betreuung war, und bei dem ist die Karotisstenose zum Schluss dann schon 70% gewesen. Und da haben wir viele Kämpfe ausgefochten. Ich habe immer gesagt, ich fürchte mich noch vor so kleinen Kindern, die an die Apherese zu nehmen. Und der Professor Wittelm war immer der Ansicht, es wird höchste Zeit. Und irgendwann hat er mich überzeugt und wir haben uns das dann gemacht. Und der ist heute seit, glaube ich, jetzt 13 Jahren oder 12 Jahren bei mir. Und, nicht ganz so lange, er wird jetzt 18, ja. Aber natürlich kann man das durchführen. Und Sie sehen, diese Prozedur muss man einmal in der Woche machen. Also ungefähr 40, 45 Behandlungen pro Jahr. Und was noch dazu kommt, ist, dass man natürlich bei diesen Patienten dann nicht mehr wegkommt. Und wir haben also hier solche Adsorptionssäulen, das sind wiederverwertbare Säulen, wo Antikörper, die von Schafen gebildet werden, gegen das Apolipoprotein B drauf sind. Und damit gelingt es uns, das Plasma praktisch zu 100% von LDL-Cholesterin zu reinigen. Und so ein Patient kommt mit 400 LDL zur Apherese und geht mit einem LDL von ungefähr 50, 40 nach Hause. Aber nach einer Woche sind bereits wieder 80% des LDL-Cholesterins nachgebildet. Sie sehen da nur bei so Homozygoten, bei Kindern, was die natürlich extrem stört, die Ausprägung dieser Xanthome. Und das ist natürlich etwas, warum die Kinder so extrem compliant sind, weil sie sehen, dass sich, wenn sich die Karotisstenose zurückbildet, ist es klinisch relevant. Wenn sich solche Xanthome zurückbilden, ist es natürlich kosmetisch für die Kinder noch etwas ganz Wichtiges. Sie sehen hier nur die Absenkraten, was wir mit diesem System erreichen. Und was ganz interessant ist, ist, Sie sehen, wenn man solche Patienten 10 Jahre an der Apherese hat, ja, dann ist es nicht nur so, dass die Infarktrate, sondern auch die Bypass-Operationen und alle anderen Cardio-Events, also was man am Corona setzen muss, dass die bis zu 72% reduziert werden können. Und dass dann natürlich auch die Langzeitüberlebensprognose dieser Patienten exzellent ist. Das, was man aber in dem Zusammenhang sofort dazu sagen muss, es gibt derzeit in Österreich für 70 Patienten Behandlungsoptionen. Also 70 Patienten für ganz Österreich. Und das ist natürlich etwas, was Ihnen schon zeigt, dass natürlich nicht die Lösung des Problems die LDL-Apherese ist, sondern wir brauchen durchaus sehr, sehr potente andere medikamentöse, aber nicht zu vergessen, alles andere, was rundherum noch möglich ist, Maßnahmen, solche Patienten zu behandeln. Hier sehen Sie dann das LPGN-A. Das ist nichts anderes als ein LDL-Partikel, wo noch eine Seitenkette von Plasminogen draufhängt. Und dieses LPGN-A ist im hohen Maße assoziiert mit schweren kardiovaskulären Problemen, aber auch einer erhöhten Thromboserate. Also sie haben mehr Pulmonalembolien, sie haben mehr Schlaganfälle. Und die Professor Jäger aus Deutschland hat das gemacht und Sie sehen, dass sie das in Nature 2009 publiziert. Ja, hat gezeigt, dass eigentlich über 90% aller dieser Interventionen verhinderbar sind, wenn wir hier Apheresen durchführen. Wir suchen natürlich jetzt nach Medikamenten, was eine gleiche Effektivität haben, weil das enorm potent ist. Und wir haben früher gedacht, das hohe LPKNA ist etwas, was vielleicht 0,05% in der Bevölkerung haben. Also wir haben jetzt nachgeschaut bei allen Patienten, wenn wir sie stationär aus anderen Gründen aufnehmen. Also es sind sicherlich mehrere Prozent in Österreich von diesem hohen LPKNA betroffen. Und das ist, dass wir für diese Patienten jetzt Therapieoptionen brauchen. Und eines der ersten ist natürlich, dass wir sagen, wir müssen diese Patienten mit ihrem LDL-Cholesterin in den Normbereich bringen. Also sehr, sehr frühzeitig sagen wir, kleiner 100 LDL ist ein unbedingtes Therapieziel. Und es gibt die ersten Untersuchungen, wo man zeigt, dass dann auch die Rate der vaskulären Events damit deutlich reduzierbar ist. Also hier wieder der Weg zurück, dass man sagt, zur Therapie, alles so wie bei einer normalen Fettstoffwechselstörung. Und generell sind diese Werte der Sekundärprävention anzustreben. Damit bin ich bei meinem letzten Tier angekommen. Ja. Und es ist eben so, dass man sagt, wenn LDL-Cholesterin vorhanden ist, dann sollten wir es in diesen therapeutischen Bereich absenken. Dort, wo wir wissen, dass es gesichert ist, dass diese Senkung auch einen hohen therapeutischen Effekt hat. Und das wissen wir einfach durch die Definition der Zielwerte, dass es sinnvoll ist, das auch zu erreichen. Ja. Wenn wir an die familiäre Belastung denken, dann ist es einfach so, dass wir sagen müssen, Save the Child ist irgendwo so ein Schlagwort, was wir haben. Die Realität schaut oft etwas anders aus, wenn ich die Angehörigen von jungen Frauen, wir haben sehr viele junge Frauen jetzt, die mit hohen LPKNA ihren ersten Myokardinfarkt im Alter zwischen 30 und 40 gehabt haben, wenn die Kinder irgendwo zur Untersuchung bringen müssen, dann schicken wir sie alle einmal primär an die Kinderklinik. Dort sitzen sie dann brav und geduldig 3 Stunden und dann gehen sie wieder nach Hause, wenn noch niemand gekommen ist, der ihnen sagt, was sie tun sollen und ihnen Blut abnimmt. Also ich glaube, hier haben wir einen großen organisatorischen Bedarf. Es ist dann meistens so, dass sie wieder bei uns landen und wir sagen dann, wenn es nichts hilft, dann machen wir sie halt. Aber wir sind natürlich auch in unserer Kapazität begrenzt und sehe nicht primär meine Aufgabe, hier die Kinder zu versorgen. Das nächste ist dann, wenn wir an die Therapie herangehen, bedenken Sie bitte, dass Sie 3 Wochen, 4 Wochen warten müssen, bevor Sie entscheiden, ob Ihre Statintherapie effektiv ist oder nicht effektiv ist. Es ist völlig sinnlos, nach einer Woche die Dosis zu verdoppeln. Sie werden viele Patienten haben, wo Sie dann zwar das LDL-Cholesterin um 6% stärker abgesenkt haben, aber dann Ihre Rate an Nebenwirkungen verdreifacht haben und die Patienten dann einfach Therapieabbrecher sind. Und das sollten wir verhindern. Immer für mich ganz zentral ist die Bestimmung der multiplen Risikofaktoren. Also nie eine Fettstoffwechselstörung alleine therapieren, sondern immer das ganze Spektrum machen. Und das ist natürlich etwas, was noch dazu kommt, ist, wir sollten nicht warten, bis schwerste Gefäßveränderungen da sind, weil wir wissen, dass dann die Therapie wesentlich weniger effektiv ist. Und Sie sehen natürlich auch die Organisationen und die großen Köpfe des Fettstoffwechsels, also letztendlich auch der Professor Wittalm, werden sich wieder zu den Kostenträgern begeben müssen, auch wenn sie das nicht so gerne tun, und dort wieder versuchen müssen, einfach neue Strategien in der Therapie zu ermöglichen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.